Eigentlich sind die Deutschen sehr stolz auf ihr Wort Gemütlichkeit, weil das lässt sich eigentlich wiederum nicht in andere Sprachen übersetzen. Die Dänen haben es natürlich dann trotzdem geschafft.
Hey, es geht um Klarheit, Ordnung, Aufgeräumtheit, eine gewisse Ruhe, die transportiert werden soll. Da geht es natürlich auch ganz klar, die Möbeltechnik, die greift das auf. Ob das die schmalen Zargen sind in den Auszügen oder die dunklen Farben.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch. Hallo liebe Küchenliebenden und herzlich willkommen zur 48. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Hallo liebe Gäste, sage ich auch schon mal.
Oh, du gehst aber früh los hier. Ja, herzlich willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Und ja, wir haben Gäste. Verraten wir schon mal so vorweg die Geschichte. Und wir freuen uns sehr, dass die Gäste wieder da sind. Ja, um jetzt noch nicht zu viel zu verraten. Worum geht es heute? Letztes Jahr haben wir es genannt Neuheiten und Trends. Ich würde sagen, wir nennen es wieder Neuheiten und Trends, eben fürs kommende Jahr, ist klar. Und es gibt wieder die Party-Playlist, die ist zu bespielen. Unsere Gäste werden dieses Mal dafür zuständig sein, ein oder zwei Titel, je nach Belieben, dort dazu beizusteuern. Und wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen. Also bitte schon mal während des Hörens dalassen. Das ist sehr wichtig für, die Auffindbarkeit. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails, Themenvorschläge und lasst unbedingt ein Abo da. Und lasst eine Glocke da, Abo oder Glocke oder wie ihr es nennt in euren einzelnen Podcast-Playern. Das ist wichtig, damit ihr nichts verpasst. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und wir haben natürlich eine Homepage www.küchenliebe-podcast.de. Für wen machen wir diese heutige Folge? Oder grundsätzlich für Küchensuchende und für Küchenliebende aller Art und vor allen Dingen dieses Mal auch für viele Küchenprofis, die nicht auf der großen Küchenmesse in Ostwestfalen war. Es war wieder Familientreffen in rund um Löhne, Herford, Großbereich Ostwestfalen. Die Küchenmeile. Diese Folge ist keine Sponsorenfolge, das ist wichtig, das müssen wir erwähnen. Dennoch werden wir Ross und Reiter nennen, also wir werden über Neuheiten und aber in diesem Zusammenhang auch über Marken und Namen der Hersteller sprechen. Das geht gar nicht, sonst wird es nicht so interessant, Sascha, oder?
Nein, ich sage jetzt mal, wenn Hersteller XY etwas Besonderes rausgebracht hat, das er nur allein hat, dann müssen wir es ja auch sagen. Das haben wir auch immer so gehandhabt. Oder wenn zwei eben irgendeine Neuheit haben. Vollkommen klar, das gehört ja dazu.
Absolut. Ganz, ganz kurzer Rückblick. Letzte Folge war ja das Thema smarte Schubladen, ne?
Ja, wo wir dachten, man kann nicht viel drüber reden.
Genau, man kann nicht viel drüber reden. Und ich war in Augsburg und habe tatsächlich, die habe ich noch nie gesehen. Ich wusste, dass es die gibt. Ich wüsste jetzt aber nicht, von welchem Hersteller. Und heute reden wir über Herstellernamen, ist ja egal. Sascha, du hast gesagt, es gibt diese Schublade auch ohne Funktion. Rein nur als Blende, als Schublade.
Weißt, ja, aus Preisgründen. Wenn du irgendwie sagst, in der Gestaltung brauchst du drei, dann ist ja Unsinn.
Oder du brauchst früher zumindest. Du brauchst einfach die Funktion nicht. Weißt du, wer so eine Schublade hat?
Ich bin mir relativ sicher, dass Miele sie früher mal hatte.
Da habe ich sie nicht mehr gefunden, zumindest. Kann sein, dass sie noch haben.
Nee, es gibt, haben sie nicht mehr.
Liebherr. Ach. Also ich hätte mit allen gerechnet, aber nicht, dass Liebherr die hat.
Ja klar, damit sie die Nischenmaße ausgleichen können für ihre Weinschränke, wenn da mal ein Ausgleich erforderlich ist, damit die Glasfarbe passt. Clever gedacht.
Vermute ich. So, und dann wollte ich noch ganz kurz über eine Zuschrift sprechen. Das hat so einen Spaß gemacht hier. Peter hat geschrieben. Peter aus irgendwo, sag ich mal. Hallo ihr beiden. Dank eures Podcasts habe sie, glaube ich, alle mindestens zweimal gehört, was ich auch geil finde. Also Sascha, er war das.
Er war das, genau.
haben wir dieses Jahr eine neue, tolle Küche vom Hersteller XY gekauft. Eure Tipps waren mega wertvoll und dafür nochmal herzlichen Dank. Nun eine kurze Frage an den Vertriebsprofi und so weiter und so weiter. Ich habe nur gedacht, der arme Verkäufer, wenn dann so ein Kunde top informiert über Küchenliebe auftaucht, der hat ja kaum noch was zu erzählen. Kleiner Aufruf, dieser Verkäufer möge sich bitte melden. Ich würde total gern wissen, wie das Verkaufsgespräch gelaufen ist.
Ja.
Oder?
Wobei, wir erzählen ja eigentlich keinen Blödsinn. Also insofern,
natürlich nicht.
Kunden kommen ja mit guten Informationen und nicht mit irgendwelchen, ja, ich sag jetzt mal, ungefilterten Informationen.
Ist so, ist so. So, ich würde sagen, auf geht's. Ab in die Neuheiten 2026. Also wie ich es eben schon gesagt habe, es war wieder mal Familientreffen. Und wichtig, unsere Folgen sind normalerweise immer zeitlos und können durcheinander gehört werden, unabhängig voneinander gehört werden. Diese Folge wird natürlich ja irgendwann verfallen. Es geht um die Neuheiten für das kommende Jahr und dazu haben wir zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Sie sind wieder da. Wir freuen uns ausgesprochen sehr. Herzlich willkommen Susanne Merske aus München und Dirk Biermann aus Ostwestfalen. Herzlich willkommen.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Hallo ihr beiden.
Hallo, hallo liebe Susanne, hallo lieber Dirk. Susanne, fang du doch mal ganz kurz an, stell dich einmal vor, das kann eine Minute sein. Wer bist du, mit wem haben wir es zu tun?
Ich glaube, ich mache es einfach ein bisschen kürzer. Wir kennen uns ja vom letzten Jahr. Ich bin Susanne Merzke, freie Journalistin für die Küchen- und Möbelbranche, vorwiegend für die Möbelkultur tätig und freue mich immer, die Trends auf den Messen nicht nur aus dem Blick von der Industrie und auch vom Handel zu entdecken, sondern auch nochmal zu schauen, was kommt beim Endkunden und der Endkundin wirklich an. Mhm. Weil da ist tatsächlich nochmal eine Lücke. Und ich stelle mir immer die Frage, was gibt die Industrie vor oder was will eigentlich auch der Verbraucher im Handel und wonach fragt der? Und darüber zu schreiben und das zu analysieren, ist meine Aufgabe.
Sehr schön. Lieber Dirk.
Ja, hallo nochmal in die Runde. Guten Morgen. Dirk Biermann, Redaktion Küchenplaner. Ich bin seit einigen Jahren Chefredakteur dieses Titels für den Strobel Verlag, jetzt Bauverlag in Gütersloh. Und ja, kämpfe mich auch immer jedes Jahr so durch die Küchenmeile. Und habe das Gefühl, jedes Jahr einen sehr, sehr, sehr guten Plan zu haben, um dieser besonderen Herausforderung gerecht zu werden. Mhm. Und dann stelle ich fest, 13 Orte, 20 Ausstellungen, 168 Aussteller. Wenn man diese Ausstellungszentren alle abfahren würde, wäre man einmal 450 Kilometer in die Runde gefahren.
Wow. Wow.
Das ist die Küchenmeile, die ihr jedes Jahr uns mit ihren Neuheiten beglückt.
Sehr, sehr schön. Also was man auch erwähnen muss an dieser Stelle, ich habe ja eben gesagt, keine Sponsorenfolge. Alle vier Protagonisten hier machen das ehrenamtlich heute, ne? Also wir haben da keine Verpflichtung, wir sind völlig unabhängig. Wir können erzählen, nee, was wir wollen.
Wir haben noch Kosten. Wir wurden noch nicht bestochen.
Ne?
Nein. Genau.
Wir wurden. Ja, dann würde ich sagen, was sind die Neuheiten? Was können Trends werden? Wir haben ja schon eine Folge gemacht. Ich glaube, einige Themen, die wir im letzten Jahr besprochen haben, haben sich dieses Jahr auch bewahrheitet, ne? Susanne und Dirk, wollt ihr einfach mal so ins Battle gehen? Startet ihr mal los?
Hm. Gerne, ich mache mal den Anfang. Und finde es extrem wichtig, wenn wir uns über Neuheiten unterhalten, dass wir uns da nicht, dass wir wirklich aufpassen, dass wir uns nicht in so einem Nebeneinander von ganz vielen Neuheiten so verlieren. Oder dass wir uns von einer ganz besonderen optischen Exklusivität einzelner Hersteller so blenden lassen und sagen, hey, das ist jetzt ein Trend. Mhm. Weil die Küche ist ja immer dieses Zusammenspiel von Funktion und Optik.
Richtig.
Das muss ja immer gewahrt bleiben. Und wenn wir jetzt die ganzen Neuheiten betrachten, dann schauen wir mal, wo ist denn ja hier der rote Faden? Ne? Wird dieses Zusammenspiel irgendwie neu verhandelt? Und das kann man sicherlich gerade feststellen. Es geht ein wenig mehr in das Optische. Das heißt, das, was wir schon seit Jahren feststellen, dass die Küche sich immer mehr dem Wohnen öffnet und überhaupt Mittelpunkt des Wohnens wird oder ist. Mhm. Natürlich immer kleiner Exkurs. Haben wir einen abgeschlossenen Küchenraum, ist die Geschichte ganz anders wie ein offener Grundriss. Dass das immer wohnlicher wird und das setzt sich jetzt hier fort. Und als ich nach der Küchenmeile so am Schreibtisch saß und dachte mir, wo ist denn jetzt hier der rote Faden, dachte ich mir, ja, es kommt extrem, die Wirkung hat sich weiter verfestigt oder verfeinert. Es geht ganz klar darum, bei aller Funktionalität und die Kernkompetenz auch, dass hier Lebensmittel gelagert werden, dass hier vorbereitet wird, dass hier gekocht wird, ist das Einrichtungsensemble Küche immer mehr darauf aus, Klarheit zu vermitteln. Mhm. Eine gewisse Behaglichkeit von der Optik. Eine Ordnung auch. Ganz viel Natürlichkeit. Das ist auch interessant, dass sich das auch in diesem Fall mal über alle Produktgruppen hin erstreckt. Mhm. Ne, weil das hat, war ja auch ein Punkt von, aus dem letzten Jahr, dass ich gesagt habe, wir müssen ganz aufpassen, was ist hier Trend? Für wen ist das Trend? Weil wenn wir sagen, die hochwertigsten Materialien sind ein Trend, dann gilt das für eine Premium-Küche oder für eine anspruchsvolle Küche, aber nicht für die Küche für 5.000, 6.000 oder 7.000 Euro.
Ja.
Aber diese Wirkung, die ist übergreifend, die ich gerade gesagt habe.
Das ist so, was du eben sagtest, Ruhe, Ordnung, also weniger Kleinteiligkeit, würde ich mal sagen, Susanne. Wie hast du das wahrgenommen? Mein Eindruck war so, große Fronten, flächige Fronten, viel Ruhe.
Genau, kann ich nur beipflichten. Dirk hat es eben erwähnt, dieses übergreifend, also auch auf Küchen vielleicht für geringeres Budget, auch da kann man sich eine sehr gemütliche, warme, wohnliche Küche einrichten. Und ich glaube, es ist auch deshalb gut, dass wir uns aus dem letzten Jahr wieder treffen, weil es gibt keinen Umbruch. Man muss das jetzt auch mal klar benennen. Wir treffen uns immer hier, um Neuheiten zu formulieren. Aber was ist denn schon neu? Es wird eigentlich eher fortgesetzt. Es wird gleich nochmal flächenbündiger ausgerollt. Es wird noch wohnlicher, die Farben von Gris, Beige, Grau, Braun, das wird alles nochmal ausgebreitet und ausgewalzt, damit man auch wirklich in jedes Farbspektrum dieser Nuance vordringen kann.
Ja.
Ich will jetzt auch Dirk gar nicht vorweggreifen, du warst, glaube ich, noch nicht ganz fertig, aber grundsätzlich ist es einfach nichts Neues, sondern es ist wohnlicher, gemütlicher und behaglicher denn je.
Ja.
Zumindest möchte ich diesen Ball gerne aufnehmen von der Susanne und feststellen, wenn wir uns mit Küchentrends beschäftigen, dann denken wir ja immer schnell an die Optik. Aber da müssen wir ein bisschen weiterdenken, weil letztlich zahlt im Grunde genommen jeder Produktbereich auf diese grundlegende Wirkung, die wir gerade festgestellt haben. Ne? Behaglicher, klarer, mehr Ordnung ein. Das sind natürlich die Farben. Das sind die Holzrepros. Das sind aber auch Geräteoberflächen. Was habe ich mir noch? Gerundete Möbelelemente oder metallische Akzente. Das findet sich auf dem Möbel wieder, das findet sich bei Geräten wieder, das findet sich an der Wasserstelle wieder. Gerade die gerundeten Elemente, hochinteressant, kommen wir bestimmt später noch zu. Gerade was ne, so Wasserstelle anbetrifft. Jeder Produktbereich zahlt auf diese identische Wirkung ein. Und es ist nicht nur die Frage, welche Farbe ist gerade Trend?
Genau. Und letztes Jahr hast du noch gesagt, zum Thema Trend, wer kann sich überhaupt welchen Trend leisten? Manchmal ist es ein Budgetthema. Aber was ich heute verallgemeinern würde, diese Behaglichkeit, die gedeckten Farben gibt es mittlerweile über alle Preisgruppen, über alle Materialitäten. Das heißt, es ist für jedes Budget eine zeitgemäße, schöne, gemütliche Küche da.
Es ist mit Sicherheit auch so ein Spiegel, ne, der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns befinden. Wir stecken immer noch tatsächlich wirtschaftlich in der Krise, auch wenn das jetzt pessimistisch klingt. Und dieser Rückzug in dieses gemütliche, warme, wir machen es uns zu Hause behaglich, das ist schon so.
Genau.
Tatsächlich hatte ich bei Nobilia das Vergnügen, mit dem Leiter vom Produktmanagement unterwegs zu sein. Und da bekommt man doch nochmal einen anderen Blick auch auf die Möbel. Und der sagte zu mir, weißt du, in meiner Ausbildungszeit damals haben wir ganz viel Zeit auf der Großfläche auch verbracht und haben uns mal einen ganzen Tag lang angeschaut, zu welchen Möbelstücken sich die Leute hingezogen fühlen. Und tatsächlich sind es oft die, die eine gewisse Rundung und eine Wohnlichkeit aufweisen. Und das haben die tatsächlich bei sich jetzt auch eingeführt mit so einer leicht geschwungenen Griffmulde. Und er hat zu mir gesagt, Küchenmöbel lächeln. Die lächeln dann die Verbraucherinnen und Verbraucher an. Und das fand ich so ein schönes Bild.
Wie so ein VW Käfer, ne?
Wahrscheinlich, aber es ist genau das, glaube ich, was die Leute sich jetzt gern nach Hause holen, dass sie sagen, das ist einfach was Sanftes und nicht kantig. Minimalistisch darf es ja trotzdem sein, kommen wir auch nochmal drauf, aber es ist einfach eine schöne Rundung im Leben, wenn es sonst schon alles durcheinander läuft.
Aber das ist ja auch nichts Neues, Susanne. Neuheiten, Innovationen sind am Anfang immer teuer. Da sind es besondere Lackoberflächen, da sind es dann früher mal Glasoberflächen oder was auch immer gewesen. Und das ist ja auch bewusst jetzt hier nichts Neues, sondern im Jahr darauf oder in den nächsten Jahren darauf versucht dann die Zulieferindustrie, diese Sachen auch in die breite Fläche zu kriegen. Also früher war es ja so, das ist heute nicht mehr so, da waren die Markenhersteller die Innovatoren. Da sieht man heute nicht mehr so viel. Heute ist das schon, die Innovation kommt tatsächlich aus der Mitte. Aber eben, es muss natürlich auch in die unteren Preisgruppen, damit es sehr, sehr breit in den Markt geht.
Aber dann sind wir doch schon mitten im Neuheitenthema. Wir sprechen über wir haben es mal notiert, sanfte, erdige Farben, pastellige Farben. Wir haben letztes Jahr auch gesprochen über Grün. Grün ist übers Land geschwappt, finde ich. Es hat sich total entwickelt. Wie war da so eure Wahrnehmung? Also nochmal, ich kann ja jetzt nur aus meiner Hackerbrille sagen, was wir gezeigt haben. Und da spielte Grün eine Rolle und erdige Farben. Und deswegen, das ist das Schöne, Sascha und ich, wir können uns ein bisschen zurücklehnen. Susanne und Dirk haben bestens recherchiert. Haut mal raus, was gab es da draußen?
Bevor Susanne beginnt, möchte ich noch eine Anekdote loswerden. Ja. Und um Entschuldigung bitten wäre vielleicht ein bisschen zu monumental, aber
oh Gott.
Ganz ehrlich, ich meine, ich beobachte das jetzt schon so viele Jahre und ich war mir so sicher, dass Grün vor 2-3 Jahren so ein temporäres Thema war, als alle so ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten darstellen wollten. In den ganzen Ausstellungen waren grüne Möbel zu sehen und dann auf einmal plopp. War weg. Plötzlich war ja nur noch beige, creme, Sand, beige, taub. Ne, Susanne, kommst du gleich drauf. Und mit diesem Wissen bin ich da in die Ausstellungsgespräche oder vermeintlichem Wissen und da sagten die alle, nö, grün läuft total gut. Ja, ich sag mal, klassisch verhauen. Also, das habe ich mir gemerkt, grün läuft.
Das habe ich tatsächlich auch gehört, ja. Also gerade, ich finde es ja immer total überraschend und auch muss auch ein bisschen drüber schmunzeln, wie kreativ die Hersteller dann bei der Namensvergabe werden. Also dann haben wir Schilf und Olive und Moos. Leicht hat es ja zum Beispiel jetzt auch nochmal schön aufgegriffen mit solchen pastelligen Tönen. Die nennen das dann Rosé Apricot oder Skagerrak Blau, was dann natürlich gleich an das Skandinavische anknüpft. Und ja, da sind wir schon mittendrin, da würde ich gleich mal reinspringen in diesen Hüggetrend, der uns dieses Jahr überrollt hat auf der Küchenmeile, muss man schon fast sagen.
Hügge ist ja so ein dänisches Wort, ne? Dafür haben wir, das Wort haben wir in Deutschland nicht, das sagt zu viel. Was sagt Hügge aus?
Gemütlichkeit. Ja, aber es ist so, eigentlich sind die Deutschen sehr stolz auf ihr Wort Gemütlichkeit, weil das lässt sich eigentlich wiederum nicht in andere Sprachen übersetzen. Mhm. Die Dänen haben es natürlich dann trotzdem geschafft und die machen es noch einen Tick schöner. Ich glaube, was deutsche Gemütlichkeit ist, ich persönlich musste immer auch an so eine Bierzeltgeselligkeit denken. Markus Söder hat zum Glück mit den aktuellen Küchentrends nichts zu tun. Ja. Also dementsprechend halte ich mich lieber an das dänische Hygge. Das ist ganz klar reduziert und trotzdem eben wohnlich. Also ich stelle mir vielleicht mal noch eine Vase mehr hin und eine Kerze, ein schönes Textil. Ne? Also kann man natürlich auch auf die Küche beziehen. Barhocker, die mit was Bestimmten schön bezogen sind. Vielleicht in der Küche auch mal noch mehr eine schöne Obstschale. Aber es ist reduziert, es ist minimalistisch und trotzdem warm und modern.
Ja, und auch seit Jahren irgendwie. Also ich sag mal, das Hygge überrascht nie. Das Hygge entwickelt sich so ganz langsam weiter, aber ich sag mal, das Hygge sieht immer jugendlich aus, obwohl das Hygge 70 Jahre alt ist, so nach dem Motto. Also das ist nie übertrieben modisch, aber auch nie altmodisch. Das ist, glaube ich, das Besondere an diesem skandinavischen Wohngefühl.
Ich würde da gerne noch einen Begriff beisteuern, und zwar Behaglichkeit.
Mhm. Ja,
das finde ich, das bringt es irgendwie auch auf den Punkt. Gemütlich kann auch irgendwie vollgestellt sein und wie Susanne gerade sagte, ne, ist es eben nicht alles vollgepropft, sondern sehr ausgesucht. Ne? Und das ist dann ja auch so dieser Schlag rüber zum Japandi, wo wir uns ja auch einig sind, dass das eine große Rolle spielt.
Ja, das stimmt. Und ich sehe da trotzdem nochmal einen Unterschied. Ich finde, das lässt sich gar nicht unter einem Begriff subsumieren, weil Hygge ist für mich tatsächlich etwas oder ein Stil, der auch ein bisschen verspielt sogar sein darf, obwohl er sehr minimalistisch ist. Also gerade so diese pastellartigen Bonbon-Töne, die es dann gibt oder vielleicht eben auch mal schönes Echtholzfurnier. Das gibt auch maritime Gestaltungselemente, die da einfließen, weil es eben ein nordischer Stil ist. Und beim Japandi ist es ja wirklich dieses stringente, ästhetische, japanische Kultur, die da einfließt, die eigentlich in der Kunst des Weglassens besteht. Und durch diese Fronten mit diesen aufgesetzten Rahmen ja dann tatsächlich nochmal sehr asketisch fast schon rüberkommt. Ja, bei Japandi muss ich immer an Feng Shui denken, wo dann jedes Element seinen Platz hat. Und so soll es in diesen Küchen eben auch sein. Und für mich ist Japandi auch nochmal so eine Verknüpfung, obwohl es ja eigentlich aus Japanisch und Skandi sich zusammensetzt, so eine Verknüpfung aus traditionellem und sehr asketisch modernem, was wir eben auch in der japanischen Kultur sehen. Ja, da haben wir diese jahrhundertealten Zeremonien des Teebrauens und gleichzeitig diese strenge kulturelle Vorgabe, was jetzt zum Beispiel das Geishas angeht. Ja, also dann weiß man, da ist alles in kulturellen Bahnen geordnet und so wirkt der Japani-Stil auf mich. Ja, der ist auf jeden Fall extrem vorherrschend und angesagt.
Letztes Jahr haben wir gesagt, die Cremefarben, Erdfarben kommen, schwarz schmilzt ab. So, ist es so gekommen? Also ich finde, schwarz schmilzt immer noch ab, aber wurde denn auf den Messen auch noch schwarz gezeigt? Wurde was Neues in schwarz gezeigt? Oder ist der Trend jetzt wirklich durchgeschlagen?
Ja, ich dachte auch, schwarz wäre weg, endgültig. Ja. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Die Menge der verkauften Küchen in schwarz liegt noch bei über 10% aktuell. Das ist die Geschichte, wenn man durch die Ausstellung geht und halt nur noch beige und creme sieht. Man sieht das, was 26 oder vielleicht auch erst 27 in den Studios drin sind. Ist ja normal. Ne? Mhm. Die Sachen müssen erstmal als Musterküchen ausgetauscht werden und dann geht es langsam weiter. Also schwarz ist punktuell auch da.
Ja. Gibt es neue Hölzer? Die letzten Jahre haben wir über Eiche gesprochen, über Eiche und über Nussbaum. Sag ich jetzt mal so. Gibt's was Neues? Hat die Welt, die Küchenwelt was Neues erfunden? Oder gibt's die nächste neue Eiche?
Also Nussbaum kommt tatsächlich noch wieder mehr, ist mir jetzt aufgefallen. Auch mein absolutes Lieblingsholz. Sonst muss ich gestehen, in sehr, sehr kleinen Ausnahmen. Oder wie ist das bei euch, der Eindruck entstanden?
Warum auch, ne?
Nein, die wollen ja auch was verkaufen, ist ja klar.
Ja, aber lässt sich ja immer wieder schön in Szene setzen. Und aktuell finde ich sehr eigen. Natürlich, da geht so ein bisschen dieser Retro-Charme, schwappt da so ein bisschen rein bei den Hölzern. Auch übrigens wieder sehr ruhige Wirkung, streifige, große Blumen. Ne? Das heißt, das sind diese Dekore für alle, die jetzt nicht mit den Holzwerkstoffen so auf Du und Du sind.
Also die Maserung im Prinzip, wenn man so will.
Viel dunkles Braun und es sieht trotzdem nicht aus wie Omas Anrichte, die da seit 40 Jahren auf demselben Platz steht. Weil ganz einfach ein bisschen mehr Grau mit reingemischt und schon kriegt das Ganze einen anderen Touch. Sehr modern und passt sehr gut zu diesem ganzen Beige, Creme, Taub, Greige. Habe ich irgendwas vergessen an Farben?
Ja, 17 trifft's. Ungefähr, denke ich mal.
Das trifft schon.
Zum Thema Schwarz noch mal einen Satz ganz kurz nur. Ich glaube, man darf da auch eben nicht so schwarz und weiß denken. Dieser Anteil, den du beschrieben hast mit 10% schwarz, das ist, ich würde sagen, in mindestens 50% aller Fälle eine Kombinationsfarbe. Denn das sieht natürlich extrem toll aus. Die ganze Küche in Schwarz wollen die wenigsten. Aber als Kombinationsfarbe ist das Ding ja total klasse und eben auch eine klare Aussage.
Gerade im Zusammenhang mit den mattschwarzen Hausgeräteoberflächen von den Kochfeldern und auch von den Einbaugeräten, wo wir gleich bestimmt später noch drauf kommen.
Oh, da kommen wir unbedingt noch zu. Ja, mich würde noch mal interessieren, wie hat sich die Situation Rahmentüren entwickelt? Letztes Jahr war das ja ein großes Thema, dass immer mehr Hersteller auch wieder Rahmentüren vorgestellt haben. Ich stelle im Handel auch fest, dass immer wieder Rahmentüren verkauft werden und das auch über alle Preisgruppen, also auch, ich sag mal, wirklich Kunststoff beschichtet oder bis hoch in Echtholzfronten, die lackiert sind. Wie war so die Darstellung auf der Messe?
Also wenn du damit auch dich auf Rahmenfronten beziehst, ich finde tatsächlich der Landhausstil, ich mag das immer nicht, wenn jemand sagt, der kommt zurück, weil der war nie weg. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil schon immer in der Küchenbranche gewesen. Aber ich finde, der ist einfach so präsent wie noch nie und auch deutlich konservativer als die letzten Jahre. Also das Wort modern wackelt für mich davor schon fast. Der war schon sehr klassisch interpretiert, teilweise mit fünfteiligen Rahmenfronten, sehr stark herausgearbeitet, lackiert, in zwar soften Tönen, aber der war auf jeden Fall präsent. Und da gab es dann auch noch ganz viele andere Elemente von diesem fast schon der britischen Landhausstil, würde ich sagen, die da auf das Ganze einzahlen. Also dann hat man auch noch ein Weinkreuz, das man sich dazustellen kann, so einen Breakfast-Schrank, da öffnet man die Türen und hat dann gleich die Lebensmittel gelagert vor sich. Natürlich heute modern interpretiert mit vielen versteckten Lichtquellen zum Beispiel. Da gab es aber auch die Muschelgriffe, Kranzleisten. Also ja, der ist definitiv in voller Breite wieder da oder ungebrochen immer noch im Trend, aber auch konventioneller denn je.
Also Susanne, ich würde da jetzt ganz kurz nur mal einsteigen. Der Übergang zu den modernen Küchen, und das ist eigentlich die für mich größte planerische Überraschung gewesen, Und da würde ich jetzt sagen, das hat aus meiner Sicht der Leicht im Moment am besten planerisch dargestellt, dass du zwischen die Schränke Wangen stellst, um das jetzt mal sehr vereinfacht zu erklären, damit auch der Küchenkäufer das jetzt, also 16, 18 Millimeter Material, im Prinzip, sage ich jetzt mal, verschwendet man sozusagen etwas Küchenraum. Aber das sieht natürlich total klasse aus. Das haben fast alle gezeigt. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, aus Technikersicht haben das nicht alle richtig gut gelöst. Also da würde ich jetzt auch dem Verbraucher mal anraten, wenn ihr Interesse habt, schaut euch wirklich genau an, ob euch auch diese technische Lösung, so wie die Hersteller das machen, gefällt oder ob es eben ins Budget passt. Aber ich finde, das sieht extrem gut aus. Dass man im Prinzip, cool aus, ja. Als wenn man den Korpus in so einen Rahmen hineingeschoben hat. Und wie gesagt, nochmal, also da muss ich den Leicht wirklich loben, der hat das aus meiner Sicht am besten dargestellt. Und im letzten Jahr schon gezeigt.
Genau, kommen wir wieder zu dem Thema, Sascha. Diese zusätzlichen Wangen, das ist ja reine Emotion. Die erfüllen keinen Nutzen, keinen Zweck. Es ist Optik und Emotionen
erzeugen. Ja, sie erhöhen den Preis, ne? Und den Montageaufwand, genau. Ist klar.
Aber das möchte ich nämlich auch gerne ergänzen. Doch, sie haben einen Nutzen. Also es ist schon relativ kostenträchtige Art, Küchen zu gestalten. Ne?
Ja, natürlich.
Das macht die Küche nicht günstiger. Und man kriegt natürlich auch mit unterschiedlichen Elementen hin. Also diese Wangen, also es ist ja die Betonung dieses Grafischen. Ne? Und das ist ja auf verschiedenen Arten und Weisen möglich. Ich sage das deswegen, weil ich möchte gerne dann direkt zu diesen runden Möbelelementen
kommen. Bitte, das so sehr gut.
Ja. Weil natürlich, die lassen sich nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es geht darum, etwas Rundes, Weiches in die Küche reinzubringen. Das kann mit aufgesetzten Wangen sein, aber ebenfalls, also Wangen, das sind diese runden Elemente, quasi Korpustür, Korpusseite, also Fronttür, Korpusseite, um das mit so einem gerundeten Element zu versehen. Ja. Das gibt es in unterschiedlichen Radien. Ich weiß gar nicht, wo es genau anfängt, bei 15 mm, bei also, Oberschränken.
Ja. Also ganz stumpf gesagt, da wird auf einen Schrank seitlich nochmal ein Deckel drauf gemacht, also nochmal so eine Wange. Und die ist dann gerundet, ne?
Auch da gibt es eine sehr geflügelte Binsenweisheit aus der Branche, rund ist teuer. Das ist eine relativ kostenträchtige Art und Weise, Küchen zu gestalten. Und nicht jeder Hersteller hat das mitgemacht. Also zwei große Mengenhersteller haben ganz klar gesagt, wir sehen das Thema mit den Wangen zum Beispiel ganz konkret nicht. Mhm. Das ist uns im Moment ein bisschen zu gewagt, da rein zu investieren. Wir machen das anders. Wir machen das mit runden Ansatztischen, wir machen das mit runden Regalelementen oder Nischenverkleidung, die an der Seite abgerundet sind. Ne? Da bringen wir diese Weichheit rein.
Und liebe Grüße an Systemkeram. Das ist für mich der Vorreiter der Rundung in der Küche. Meine persönliche Meinung. Die haben seit ein, zwei Jahren irgendwie eine Spüle im Programm. Die ist so schön rund. Und die ist, da musst du hingehen, diese Rundung musst du berühren, die musst du anfassen. Das ist so eine totale organische Form. Ich feiere das Ding. Ich würde die vielleicht zu Hause gar nicht unbedingt haben wollen. Ich habe selber so eine Keramikspüle, ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger. Aber die ist von der Form so schön.
Das ist das Juna-Design. Das wurde vor 2 Jahren präsentiert. Und das stimmt. Das fühlt sich an, als wenn so ein Gebirgsbach immer so einen Stein so rund geschliffen hat.
Ja, liebe Grüße an Hans Winkler. Ich habe an was anderes gedacht. Aber.
Aus der Feder von Hans Winkler.
Ja, sehr gut. Aber das mit den Rundungen, der Witz ist ja, das ist ja nicht neu. Das wisst ihr natürlich. Das ist ja uralt. Also ich habe vor 20 Jahren schon Leichtküchen mit abgerundeten Schränken verkauft. Und ich weiß nicht, ob die jemals ganz aus dem Sortiment genommen haben. Und im Prinzip hat man dann nur wieder was aus der Schublade geholt. Ne? Also rund ist nie weg gewesen, aber wie Dirk gesagt hat, klar, rund ist irgendwie immer teuer. Und da muss man eben sehen, wie passt es in die Planung rein.
Sascha, wir kommen auch wieder in Mode. Irgendwann.
Wir sind immer in Mode.
Ja, wunderbar. Also Rundungen. Du hast eben gesagt, Dirk, Aufsatzplatten, Ansetztische etc. in Rund. Also das findet schon in mehreren Bereichen statt, das Thema Rundung, ne?
Ganz grundsätzlich, ja. Und wenn es auch über das Spülendesign ist, wo es ja auch Bestrebungen gibt. Aber wir sind ja noch bei den Möbeln. Ja. Vervollständigen können wir das höchstens noch so Gedanken, dass viele Ton-in-Ton-Lösungen gezeigt wurden. Also das heißt, der lackierte Griff genau farbgleich zur Front. Mhm. Und für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist nochmal diese erweiterte Durchgängigkeit. Durchgängigkeit ist bei Planern ja immer ein Thema, dass sie gucken, ne, dass ich verschiedene Fronten in denselben Farben bekomme. Aber ich finde, das geht jetzt noch tiefer, dass es gleiche Unifarben und halt gleiche Holzfarben auch, also dasselbe Dekor zum Beispiel als Furnier auf der Front und als Synchronpore Nachbildung für den Korpus gibt. Mhm. Und das sogar im Innen- und wie Außenkonzept. Das heißt, dass ich, wenn ich in den Schrank reingucke, ist es genauso wie außen und wie auf der Front. Und das in unterschiedlichen Materialitäten und damit in unterschiedlichen Preisklassen. Aber das Ganze sieht aus wie aus einem Guss und ist unterschiedlich darstellbar.
Das sieht also, dann mehr nach Möbel aus, ne? Nicht so nach Küche und kalt. Also üblicherweise kann man sagen, sind Küchenschränke von innen in vielen Fällen weiß. Und wenn man etwas tiefer in die Tasche greift, wobei mittlerweile auch nicht mehr zwingend, kann man die Korpusse innen in der gleichen Farbe bekommen wie außen. Ne?
Also das habe ich zum Beispiel konkret bei Rotpunktküchen gesehen, um auch mal Ross und Reiter zu nennen. Und zur Ergänzung nochmal zu diesem Eingangsstatement, hey, es geht um Klarheit, Ordnung, Aufgeräumtheit, eine gewisse Ruhe, die transportiert werden soll. Da geht's natürlich auch ganz klar, die Möbeltechnik, die greift das auf. Ob das die schmalen Zargen sind in den Auszügen oder die dunklen Farben. Anthrazit hat sich ja eigentlich vollständig durchgesetzt bei allen Beschlägen. Aber auch dieses punktuelle, ja, Wegsperren, wollte ich fast schon sagen, Verstecken durch die Pocket Doors, die es jetzt ja auch als Aufsatzelemente gibt. Das heißt, da wird dann halt nur die Küchenzeile punktuell verschlossen. Ich finde das eine ganz prima Lösung, wo du selber entscheiden kannst. So, jetzt bin ich hier in der Werkstattküche am Arbeiten. Und dann so elegant alles verschließen. Finde ich ehrlich gesagt ganz wunderbar.
Also um das mal zu visualisieren, so eine Pocket-Door-Situation, das sind extrem große, teilweise faltbare Türen. Und hinter so einer Türanlage könnte man nahezu eine ganze Küchenzeile verstecken. Also wenn man das Ding schließt, ist die Küche eigentlich nicht sichtbar.
Ich nenne die immer Bustüren. Da kann sich dann der Verbraucher immer relativ gut was drunter vorstellen. Ich würde jetzt gerne zwei Sätze, ich bin relativ schnell damit, nochmal erwähnen. Die gelten jetzt bitte für die Küchenplaner, aber auch für die Kunden. Wir reden hier von Durchgängigkeit. Das hört sich sehr gut an, aber wenn ich mir hier meine Streitfälle alle anschaue, natürlich kann es geringfügige Farbunterschiede geben bei einem pulverbeschichteten oder lackierten Griff oder und einer beschichteten oder lackierten Front. Die haben teilweise die gleiche Farbnummer, die gleiche Farbbezeichnung. Aber der Kunde muss damit leben, dass es technisch fast nicht machbar ist, das 100%ig gleich zu kriegen. Und bei gewissen Lichteinfällen kann es passieren, dass es etwas anders aussieht. Da ist natürlich der Planer jetzt immer mehr gefordert, dem Kunden zu sagen, ja, du bekommst die Durchgängigkeit, ich lege dir hier die Teile aber bitte einmal vor. Es kann passieren, wenn das Licht so seitlich reinscheint, dass dann eben deine funierte Griffleiste etwas anders aussieht als deine Dickschicht funierte Front.
So, und das passiert ja auch bei Unifarben und das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht nur, es kann, es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so sein. Und da muss man dann mit leben. Es sind unterschiedliche Materialien, ne?
Die Farben sind toll, die sind perfekt abgeglichen, aber Licht ist schon gefährlich.
Genau. Susanne Schad-Mittenhofen, du hast irgendwas auf der
Pfanne.
Ja. Passt aber gerade gar nicht als Übergang. Ich habe einfach nur gedacht, als wir nochmal beim Stichwort Möbel waren, weil wir die ganze Zeit davon gesprochen haben, wie klar, ruhig, reduziert alles ist. Aber ein Gegentrend dazu ist ja das, was wir letztes Jahr schon aufgegriffen haben mit den Strukturoberflächen. Und die zeigen sich ja dieses Jahr eben auch immer noch erweitert. Wir hatten letztes Jahr gesprochen vom Wiener Geflecht. Auch da, Gérard wird sich freuen, jetzt mal Ross und Reiter zu nennen, hat Hecker zuerst gezeigt, also diese klassische wabenförmige Flechtstruktur, nachempfunden vom Wiener Kaffeehausstuhl von Tonnet.
Und ausgezeichnet durch Schöner Wohnen, ne? Das kann man ja auch mal erwähnen.
So.
Und, unbezahlte Werbung.
Genau. hat man dieses Jahr wieder gesehen, hat man aber dieses Jahr auch bei anderen gesehen. Also Ballerina hat es zum Beispiel, ne, auch im Programm, oder Sachsenküchen. Und Pronorm hat es den Boho-Stil, glaube ich, genannt. Fand ich auch sehr charmant, dass man sagt, Mensch, dann wirkt man dieser gemütlichen Heimtümeligkeit so ein bisschen entgegen und setzt auch mal noch ein paar Zeichen mit so einer wabenförmigen Struktur. Wirkte für mich teilweise wie so ein Bienenstock mit den Farben dann noch, ne, wenn man dann noch so einen Sand dabei
hat. Dirk, dann lass uns doch mal den Übergang zu den Möbeln, gehören ja zwangsläufig auch Arbeitsplatten. Was ist dir da so Besonderes auf der Messe aufgefallen?
Ja, das Besondere ist die Gleichförmigkeit. Also da geht es auch ganz viel um Beige und Creme. Manchmal hatte man das Gefühl, es ist alles Taj Mahal. Also diese Dekorbezeichnung oder Terrazzo ein bisschen. Interessant ist noch, dass auch wieder die Mengenhersteller das neue Maß 25 mm als Arbeitsplattenstärke eingeführt haben. Teilweise preisgleich zur 38 mm Variante, das ist ja der gängige Standard. Mhm. Und das ist ganz interessant, ne? Wirklich so zwischen diesen ganz 1 Zentimeter Möglichkeiten, die natürlich dann bei der Integration von Spülen und Kochfeldern so ihre ganz besonderen Herausforderungen haben, die Brücke zu schlagen zu dem Standard und doch ein bisschen schmaler zu werden. Auch hier wieder die Wirkung klarer, aufgeräumter, weniger, so zurückhaltend etwas mehr. Ne? Und ganz grundsätzlich allerdings, die Schere geht auseinander, ganz klar Richtung Naturstein, Keramik, Quarzstein. Diese Tendenz ist ganz deutlich in der höherwertigen Küche zu sehen. Auch es zeigt sich, dass Kreislaufwirtschaft wirklich auch eine ökonomisch tragfähige Variante ist. Siehe Alpinova von Strasser, Caesarstone hat da jetzt auch was nachgelegt. Das heißt, dass alte Natursteinreste aus der Produktion oder schon alte Arbeitsplatten halt wieder in den Kreislauf eingefügt werden können. Finde ich vorbildlich, sagen wir es mal so.
Ist tatsächlich bei MCR auch so, ne, wenn ich das noch ergänzen darf. Die treffen mittlerweile, glaube ich, die Aussage, dass auch wirklich kein Müll mehr den Hof verlässt oder das Produktionsgelände, sondern alles sozusagen recycelt und wiederverwertet werden kann. Also ich glaube, die machen da alles schon.
Er macht aber Legosteine draus.
Genau, das stimmt, ja.
Bauklötze. Finde ich auch ganz clever, weil man muss sich auch Gedanken machen, das wäre jetzt so, ich sag mal, Gruß an die wirklich nachhaltig Denkenden. Man muss auch nachhaltig denken, was für ein Energieaufwand ist erforderlich, um aus diesem Material eine neue Kunststein-Arbeitsplatte herzustellen. Und dieser Energieaufwand ist massiv, der ist teilweise Faktor 2, 3. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, dass, wie heißt es nicht, Downcycling, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Sachen wieder zu verwenden ist wichtig, aber vielleicht einfacher dann, nicht so wie aus den PET-Flaschen kann man dann irgendwie Fehler machen oder so ähnlich. Mhm.
Zum Thema Arbeitsplatten möchte ich noch eine Ergänzung geben, weil wir reden ja so viel über ein ruhiges, klares, zurückhaltendes, minimalistisches Möbeldesign. Da könnte man ja fast den Eindruck haben, das ist alles total langweilig. Aber das ist es nicht, weil die Haptik der Oberflächen kommt ja noch dazu. Wie fühlt sich's an? Und das finde ich gerade im Bereich der Arbeitsplatten und bei den Holzwerkstoffen völlig interessant, was es da für Lösungen inzwischen gibt, wo die Haptik so mitmacht, dass man wirklich das Gefühl hat, über so eine Leather-Oberfläche eines Natursteins zu greifen. Ist mir besonders bei Nolte-Küchen in Erinnerung geblieben. Das war sehr prägnant.
Sehr schön. Matte Arbeitsplatten waren ja auch jetzt jahrelang ein Thema. Das ist ja unser Lieblingsthema, Sascha. Pflege matter Oberflächen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang in Richtung der E-Gerätewelt. Ne? Sind wir schon so weit?
Ich würde sagen, ja. Also
ja?
Letztes
matte
Jahr.
Matte Oberflächen?
Tatsächlich, ja. Das vergangene Jahr hat ja schon gezeigt, dass nahezu alle Gerätehersteller versucht haben, schon mal das matt-schwarze Kochfeld für sich zu interpretieren. Und dieses Jahr betrifft jetzt das ganze Einbaugerätesortiment bei vielen Herstellern. Und vor allem die BSH hat da kräftig vorgelegt, dass man dann wirklich Kochfeld, Backofen, Dunstabzugshauben, Kaffeevollautomaten, also alles in so einer einheitlichen Dimension in matt-schwarz erwerben kann. Das soll auch gegen Fingerabdrücke und Kratzer wirken, aber soll zugleich natürlich dieser ganzen matten Farben- und Form-Designsprache in der Küche Rechnung tragen. Und da ist tatsächlich jetzt eine ganz gute Einheitlichkeit mittlerweile entstanden, sodass ich mir die ganze Küche in matt-schwarzen Geräten einrichten kann.
Dirk, pass auf, wir haben uns getroffen auf der Messe, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Du warst ein bisschen im Stress mit deiner Kamera unterwegs und so weiter. Wir haben auch ein mattes Gerät gesehen, das gefiel mir wirklich gut. Erinnerst du dich, wo das war? Das war bei Gorenje. Die haben einen matten Backofen gezeigt, ja, der wirklich matt ist sogar.
Und an unsere Begegnung und ich erinnere mich an das Gerät, ja.
Mhm. Ja, und das Gerät hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also da kann man auch mal im Handel nachfragen, das sah schon cool aus. Weil der hat es wirklich durchgezogen, wo andere dann noch schüchtern sind und eine Klarglasscheibe einbauen, hat der selbst die Scheibe mattiert, ne?
Ach so, ja klar.
Also
man kann natürlich etwas schlechter reinsehen dann.
Die seien cool, dann so. Ja.
Und gut, meistens wird ja damit argumentiert, dass die noch ein Klarglas, also ne, wenn man reingucken möchte oder auch das Display daran gehalten sind, dass man einfach die Übersichtlichkeit hochhält. Aber klar, es hat auch die Frage, wie die Umsetzbarkeit und auch die Kosten
sich. Das spricht natürlich auswirken. Für die modernen Geräte mit Kamera im Gerät. Dann kann ich das vorne komplett schwarz mattieren. Ne? Das wäre ein Argument.
Stimmt, dann kannst du zukünftig über dein Handy einfach schauen, was im Backofen ist.
Ja, ganz genau.
Du musst dich eigentlich so gut wie sowieso nicht mehr von der Couch bewegen, weil heutzutage läuft ja alles über Automatikprogramme ab. Gut, künstliche Intelligenz, KI ist das Stichwort der Stunde. Das ist auch nicht neu, obwohl wir das jetzt auch noch nicht so lang haben. Und schon muss man sagen, dass es überall verbaut ist. Also das ist buchstäblich in aller Munde, kann man in der Küche auch ganz gut sagen.
Also Kochassistenten in allen Bereichen, ne?
Ja, auch die Kamera, die dann im Zusammenspiel mit KI und Algorithmen erkennt, was eingeschoben wird. Ja, das sind mittlerweile schon über 100 Gerichte, die dann erkannt werden. Dann schlagen sich die Einstellungen von Temperatur und Heizart automatisch vor und man muss eigentlich nur noch sein Okay geben. Wer weiß, wann die KI uns dann überrollt und noch nicht mehr unser Okay einholt und das einfach so zubereitet, weil sie sagt, ich kann es besser als du, Depp. Aber aktuell wird man noch gefragt, aber klar, die Kamera zieht auch im Kühlschrank ein, erstellt Inventarlisten, gibt Tipps, wo was wie besser gelagert werden kann und erinnert uns vielleicht auch zukünftig mal daran, welches Mindesthaltbarkeitsdatum jetzt bald abläuft.
Zum Thema KI-intelligente Küche muss ich sagen, hat mich Nobilia am meisten begeistert, was die da vorgestellt haben.
Aber erstmal noch als Plan. Ne?
Du meinst
noch
die Küche der Zukunft?
Natürlich. Als Zukunftsvision, aber man konnte schon, ich sag jetzt mal, diese induktiv betriebenen Küchengeräte, dass du also Punkte auf der Arbeitsplatte hast und da stellst du dein Küchengerät drauf, brauchst kein Kabel mehr. Oder eben auch, du legst Lebensmittel einfach unter die Kamera, drückst auf den Knopf und dann macht er dir einen Vorschlag. Also das ist ja wie früher bei dem Kochduell sozusagen. Das finde ich auch übrigens extrem nachhaltig. Also Menschen, die jetzt vielleicht nicht so kochaffin oder erfahren sind, du legst einfach hin, was du noch zufällig zu Hause hast und der versucht dir bestmöglich daraus einen Kochvorschlag zu machen. Das ist echte Nachhaltigkeit.
Also diese
Verzahnung. Da gibt es bestimmt heute schon noch eine App, mit der man das lösen könnte, ne? Aber wahrscheinlich ja, noch nicht KI-gestützt über Fotos, vermute ich mal.
Gut, was bei den Möbeln eine Weiterentwicklung ist, ist jetzt bei den Geräten, gibt es zwei absolute Weltneuheiten tatsächlich. Das ist zum einen die Dampfschublade. Das heißt, gesunde Ernährung kompakt in eine Schublade gepackt auf 14 Zentimetern Höhe. Also sozusagen die Funktion eines Dampfgarers im Miniaturformat. Passt einfach unter die Arbeitsplatte in den Unterschrank, aber auch ganz optimal in die Blende unter den Backofen oder unter den Kaffeevollautomaten, wo jetzt vorher auch schon die Wärmeschublade oder Vakuumierschublade war. Haben jetzt einige Hersteller im Angebot und ist gesunde Ernährung im kleinen Format. Ein bisschen Gegentrend gibt's dazu natürlich auch. Ich habe es mal Soul Food versus Sous Vide getauft. Also die Leute stehen tatsächlich derzeit sehr auf Pizza, auf Airfry. Und das bedienen dann die Hersteller auch entsprechend. Ich habe mich tatsächlich gefragt, inwiefern es die Leute umtreibt, weil es so präsent war. Und gut, je italienischer das wird, original 2,5 Minuten reingeschoben und schon die knusprige Pizza. Schaden kann es nicht, aber ich stimme dir zu. Vielleicht sollte man die Leute doch mehr in Richtung Dampf und gesunde Ernährung schubsen.
Aber das könnte ja die Innovation nächstes Jahr noch werden, auch in dieser 14 cm smarten Schublade einen Airfryer unterzubringen. Ne? Also Grüße an die Industrie, Vollgas.
Gut, schauen wir, was da kommt. Was jetzt schon da ist, ist tatsächlich auch eine KI am Kochfeld sozusagen. Miele bringt das intelligente Kochgeschirr heraus, was jetzt erstmal nur im Zusammenspiel mit den neuen Kochfeldern von Miele funktioniert, aber trotzdem nichtsdestotrotz beeindruckend ist. Und zwar läuft die Steuerung künftig über Kochtopf und Pfanne ab. Und da sind so viele Sensoren, also drei Sensoren meine ich, verbaut, die dafür sorgen, dass zukünftig nichts mehr anbrennt oder überkochen kann. Und wir kennen das, bislang gab es das schon als sozusagen Temp Control im Kochfeld verbaut. Da wurde aber im Prinzip vom Kochfeld aus die Temperatur permanent gemessen und da war wenig Sensorik im Kochtopf selbst. Und jetzt die Sensorik im Kochtopf sorgt dafür, dass eben auch ein Ei von mir aus 20 Minuten lang in der Pfanne brutzeln kann, ohne dass es anbrennt. Das schmeckt dann nicht mehr, aber theoretisch ist das möglich. Und ich kann in einem Alltag, wo ich ständig abgelenkt und anderen Herausforderungen ausgesetzt bin, einfach unbeschwert kochen. Das wird,
also ich kann dann tatsächlich eine Gradzahl festlegen, die ich im Topf erreichen möchte. Und die hält er dann permanent.
Genau, und du kannst tatsächlich auch so sehr sensible Kochvorgänge wie Schmelzen, Simmern anstoßen damit. Das heißt, so gerade Schokolade schmelzen, Milch kochen, die dann ständig überkocht eigentlich oder ganz schnell hochkocht und kontrolliert, passiert damit nicht mehr.
Ich bin so ein Risotto-Fan, da ist es genau das Gleiche. Da musst du auch immer auf die Temperatur achten und wenn du einmal wegläufst, dann setzt es an. Also dafür ist das natürlich perfekt.
Ist perfekt. Jetzt müssen wir nur noch den selbstdrehenden Kochlöffel erfinden, der dann währenddessen mal umrührt.
Ach, na gut, dann bist du ja wieder beim Thermomix, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Achso. Oh. Lass uns lieber weitergehen zum nächsten Thema. Gut, zum Thema Kühlen können wir vielleicht auch noch was sagen. Ja, da halten die extra breiten Kühlschränke in der 75er-Nische immer weiter Einzug. Das heißt, XL und XXL scheint ein großer Trend zu sein, also scheint auch beim Verbraucher und der Verbraucherin nachgefragt zu sein, sonst würden die Hersteller es nicht anbieten. Manche schalten jetzt sogar schon ihre French-Door-Geräte zu 4XL zusammen. Dann hat man dann so eine Side-by-Side-Kombination mit, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube über 700 Litern Kapazität. Also wer es braucht, sehr, sehr interessant. Sieht auf jeden Fall monumental aus und man arbeitet auch immer öfter mit solchen Lichtkonzepten. Ne? Dann mache ich den Kühlschrank auf, der ist vielleicht vorher voll integriert in der Küchenwand und verborgen und dann mache ich den auf und dann kommt mir ein Lichtkonzept entgegen, was atmosphärisch die Lebensmittel fast schon wie zu einer Bühne erhebt. Also das ist ganz spannend, was da gerade passiert. Der Kühlschrank wird richtig schön. Der Kühlschrank wird zum Möbelstück. Macht gar genau zum Beispiel sehr schön vor.
Aber wir haben noch eine Ergänzung zur Miele. Ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch auf der Pfanne hattest. Miele hat eine Outdoor-Küche aufgenommen. Die haben ja mal vor geraumer Zeit einen wirklich hochwertigen Grillhersteller gekauft, sich beteiligt, schlussendlich dann gesamt übernommen. Und das wurde dieses Jahr vorgestellt. Ich habe das Gefühl, Miele hat alles, was im Influencer-Bereich Rang und Namen hat, da auch schon durchgepeitscht, nenne ich es jetzt mal, Entschuldigung, falscher Ausdruck, aber egal. Die waren alle da und alle hochbegeistert. Das ist wirklich eine Besonderheit, ne?
Sieht auf jeden Fall auch sehr elegant smartes aus,
Grillen. Muss man sagen. Ja, smartes Grillen, auch KI-gesteuert mit 1000 Sensoren, du kannst da die Gradzahl genau einstellen, das kannst du bei einem normalen Grill eher nicht so präzise steuern, ne? Das ist ein wesentlicher Vorteil bei dem System.
Und ich muss gestehen, was mich völlig überrascht hat und was auch in der ersten Instanz nicht, ich sage jetzt mal so Miele-like ist eigentlich, ist auch die Preisstellung. Also wer weiß, was Outdoor-Küchen am Markt kosten. Also die haben das echt geschafft, dieses Produkt auch preislich so zu positionieren. Aus meiner Sicht kann das auch nur erfolgreich sein mit dieser starken Marke dahinter. Also ist aber auch ein tolles Produkt, davon abgesehen.
Und vor allen Dingen so flexibel durch diese Modularität.
Ja, ganz genau.
Ne, ja. Wir reden ja nicht nur über diesen IQ, wie heißt der? IQ Fire?
Fire Pro und Fire Pro oder IQ. Fire Pro. Genau.
Genau, also andersrum wird daraus was. Aber halt die Möbel auch. Was stelle ich zusammen? Welche Funktionen begliedere ich ein? Ich kann irgendwo mit anfangen. Ich kann weiter ausbauen. Haben sie ziemlich gut durchdacht, finde ich.
Und zeitgleich dazu natürlich einen Outdoor-Kühlschrank, den es zufälligerweise auch von Liebherr gibt.
Ganz zufällig.
Gut gemacht.
Naja, und als Ergänzung, ich will nochmal hinweisen auf unsere letzte Folge mit den smarten Schubladen. Da haben wir ja schon, sind wir ausführlich auch schon auf die Dampfgasschublade eingegangen. Aber ich habe ja auch gesehen bei einem Besuch bei Firma Hecker, dass es von Blaupunkt eine Weinschublade gibt in 14 cm Höhe. Da passen, ich glaube, 5 Flaschen rein.
5 Flaschen, ja.
Und das ist doch eine schöne, also ich sag mal, wie wäre das nochmal zu formulieren? 5 Flaschen ist doch das Richtige für 2 Gentlemen, wenn einer nichts trinkt.
Wenn einer nicht mittrinkt, genau.
Also finde ich aber sehr, sehr clever, weil man eben auch, wenn man sie irgendwo auch in den HWR integriert oder so, man ist mit so einer Schublade ja total flexibel.
Absolut. Was war los an der Wasserstellenfront? Gab es da was Neues?
Ja, das Thema Wasserstelle. Auch wieder so ein Thema, wir betrachten es ganz am Schluss, ist eigentlich auch analog zur Küchenplanung. Interessant ist, dass gerade so eine aktuelle Studie durch die Branche, ach, geistert ist nicht der richtige Begriff. Sie wurde veröffentlicht von der Unternehmensberatung Tietze, die gezeigt hat, wie viel Umsatzpotenzial in der Vermarktung dieses klassischen Zubehörs eigentlich liegt und dass das die Produktgruppen sind, die am meisten Umsatzzuwachs versprechen.
Okay.
Und natürlich hat sich dieser ganze Bereich Ausstattung der Wasserstelle und das Zubehör in den letzten Jahren extrem erweitert, alleine durch das Thema Licht. Das Thema Multifunktionsarmaturen, was völlig Fahrt aufgenommen hat. Und so fragt sich wirklich, über was reden wir hier? Über eine Ansammlung von Zubehör oder wie es ein Hersteller, nämlich Blanco, seit einigen Jahren sehr offensiv macht, wirklich zu sagen, hey, wir sind kein Zubehörlieferanten, wir sind die Ausstatter der Wasserstelle. Also ein ganz anderes Selbstbewusstsein da reinzubringen. Und ich sag mal, ja, kann ich total nachvollziehen.
Ich glaube, die haben diesen Begriff auch irgendwie geprägt, würde ich sagen. Ne?
Ja, macht doch Sinn. Natürlich ist da auch dieser Unit-Gedanke mit verbunden, die gemeinsame Vermarktung von Spüle, Armatur, Schrägstrich, Wassersystem und Organisation, Abfalltrennung. Aber das muss natürlich nicht sein. Das lässt sich auch separat mit Selbstbewusstsein transportieren. Und das, was da stattfindet, die großen Trends habe ich jetzt gerade schon genannt, sicherlich die Multifunktionsarmatur. Das Thema metallische Oberflächen findet sich über die Armaturen sehr wieder, Kupfer, Bronze, Gold, obwohl Schwarz dann auch weiterhin, das matte Schwarz, das Prägende ist, weil viele Spülen werden auch nach wie vor in Schwarz geordert. Auch wenn da natürlich ist es eine große Farbbandbreite gibt. So, einen besonderen Augenmerk oder eine besondere Neuheit hat dann wieder Blanco geschaffen mit dem ovalen Design. Also die Spüle Ovalon, wohlgemerkt vorne mit Doppel-O, Ovalon, in Kombination mit der Armatur Luneo. Auch die hat zwei O's, aber dann am Ende, da habe ich das Gefühl, da hat ein eingefleischter Herr der Ringe-Fan irgendwie sich in die Namensgebung eingeschaltet. Das hört sich alles so ein bisschen so an. Aber was damit transportiert wird, ist halt dieses neue Oval-Design. Bis hin zum Ablauf, das ist nicht mehr kantig, sondern in diesem Oval. Die Spüle selber ist halt auch in diesem Oval gehalten, zahlt wieder auf die runden Formen ein. Viele sagen, das ist ein Design, was polarisiert. Ist jetzt auch nicht neu. Runde Spülen gab es schon immer, runde Becken. Ich denke, die haben das gut gemacht. Die haben erstmal einen Eyecatcher hingesetzt. Ich will nicht vorweggreifen, keinem Planer. Ist vielleicht nicht unbedingt die Lösung für die Küchenzeile, aber für die Kücheninsel, wer Lust auf was Besonderes hat, ist diese Kombination Ovalon, Luneo, tragend.
Ich habe sie noch nicht gesehen, hört sich spannend an, gucke ich mir gleich an auf jeden Fall.
Ja, die sieht toll aus und vor allem, also ich sag, in jeder Ausstellung, da bleibt jeder Kunde bleibt erstmal davor stehen und das ist doch auch Sinn. Wir wollen ein bisschen Emotionen wecken und mit dem Kunden ins Gespräch kommen und dann sagt er nachher, ja, ich hätte doch gerne das Becken, wo mein Backblech ganz reinpasst, dann ist es doch okay. Aber ich habe den Kunden doch erstmal so ein bisschen gefangen mit Besonderheiten. Das ist doch wichtig.
Ja, das ist auch eine spannende Entwicklung, dass eigentlich alles aus der Küche flächenbündig weggeschlossen wird. Nur bei der Armatur klappt es eben nicht, außer ich nehme so ein einklappbares Modell und das werden die wenigsten nehmen. Und dann hat sich Blanco anscheinend gedacht, ja gut, dann machen wir es halt wenigstens in schön, wenn es schon das Einzige ist, last thing standing sozusagen. Und das ist wirklich so ein Eyecatcher. Das sieht ja aus wie eine Leuchte, schon fast so skulptural. Also Sascha, wie du sagst, würde ich auch beipflichten, da bleibt jeder stehen und dann hat man schon mal den Kunden im Laden, das ist so.
Ja, und wenn das Ding noch angeschlossen ist, also du hast es dir ja sicherlich dort angeschaut, das macht einfach Spaß. Das ist richtig toll, das Ding. Also muss ich sagen, da Hut ab, Firma Blanco, das habt ihr richtig toll gemacht.
In Zusammenhang mit den Multifunktionsarmaturen müssen wir natürlich auch unbedingt nochmal das Thema Wasserfilterung benennen, weil das mag vielleicht in Deutschland noch nicht so das riesengroße Thema sein, aber international absolut. Aber auch in Deutschland wird es immer drängender. Stichwort Medikamentenrückstände im Trinkwasser, was noch nicht von allen Klärwerken rausgefiltert werden kann. Also das Thema hat Potenzial. Und da gibt es inzwischen viele verschiedene Anbieter, die da Lösungen zeigen.
In Verbindung mit der Armatur dann gleich als Baukastensystem sozusagen.
Gefilterte Wasser aus der Armatur, aus einem separaten Auslauf.
Ein bisschen schmunzeln musste ich ja, dass ich das teilweise selber schon wieder aufhebe. Also, dass du nicht nur Aktivkohle hast oder dann sowas ganz tief reingehendes wie Umkehrosmose mit Mikrofiltration, sondern dann ist zu viel, da sind zu viele Nährstoffe aus dem Wasser entnommen und dann musst du eine Magnesium- und Zink-Kartusche reinsetzen, damit du auch wirklich wieder die wichtigen Nährstoffe bekommst. Also,
die Umkehrosmose muss man wollen als Wasserkonsument. Das ist, das fühlt sich tot an.
Ist eine Wissenschaft für sich anscheinend, aber deswegen konnte man das ja überall auch verkosten, könnte ich auch jedem Endverbraucher, jeder Endverbraucherin nur empfehlen, das mal im Küchenstudio für sich selber zu testen. Soll ja angeblich weicher sein und ein tolles Mundgefühl. Also wenn man das auf der Messe ad hoc gefragt wird, dann ist natürlich der Placebo-Effekt, setzt dann voll ein und sagt man natürlich, toll, ja, das ist so ein weiches Wasser, habe ich noch nie getrunken.
Also bevor ich denn so viel Geld investiere, das müsste ich auf jeden Fall ausprobieren, wie der Effekt ist.
Ja, also wichtig ist wir, aber das hatte Dirk ja genau richtig gesagt, wir brauchen das nicht. Das ist nun das am besten kontrollierte Lebensmittel, ich würde sogar sagen weltweit unser Trinkwasser. Aber wir haben zum Beispiel Freunde in Spanien, die wir gelegentlich besuchen, die haben so eine Osmoseanlage, weil du das Leitungswasser dort ja nicht trinken kannst. Und ansonsten muss man diese umweltschädlichen Plastikkanister immer tragen. Aber der Kaffee aus meiner Sicht, wie Susanne das schon sagte, schmeckt nicht so schön wie hier zu Hause.
Dann würde ich mal gern zum Fazit kommen wollen. Es ist wieder extrem viel passiert. Ich finde das total großartig, dass Susanne und Dirk das so zusammengetragen haben, weil ich schaff's eben nicht, über die Messe zu laufen. Sascha hat auch viel um die Ohren, auch kann auch nicht so tief eintauchen in die verschiedenen Hersteller und Produkte. Also dicken Dank erstmal an euch. Super, hat wieder geklappt. Und ich würde mal sagen, das geht raus an alle Küchensuchenden. Geht raus, alle Neuheiten sind in der Regel schon verfügbar. Und eine ganz kleine Ergänzung habe ich noch. Ganz viele von euch da draußen, das Wort ist eben einmal gefallen, haben ja schon so einen Thermomix. Es gibt mittlerweile auch einen Beschlag, diesen Thermomix in der Küche unterzubringen. Oder es gibt jetzt einen weiteren Beschlag. Es gibt mehrere Beschläge, eben dieses tolle Gerät in die Küche zu integrieren. Also auch da gibt's jetzt keine Ausrede mehr, ne?
Ja.
Du hast immer noch keinen. Ich auch nicht. Mein Nachbar will mir immer einen verkaufen, aber ja.
Nee, ich habe ja einen für meinen Brotteig, aber wie gesagt, das Sparmodell, dafür reicht er und der steht bei mir im HWR. Ich mag die Küche nicht so vollgestellt haben und um jetzt nochmal so einen kleinen Ball Dirk zuzuspielen, dein, ich glaube, das war der vorletzte Artikel oder so, ich habe jetzt auch so einen schrecklichen Airfryer und der steht auch noch in der Küche. Also es begeistert mich echt nicht, muss ich sagen. Aber wenn es mal schnell gehen muss, ist das schon toll. Das ist ein tolles Gerät.
Wunderbar.
Gut, sehr noch schön. Eine Abschlussanekdote. Ich habe an zwei Stellen versucht, die Airfry-Schublade in die Produktentwicklung bei zwei ausgesuchten Hausgeräteherstellern reinzubringen. Also während der Küchenmeile.
Ja.
Also ich palaverte da so rum und dann stand plötzlich der, in diesem Fall war es der europäische Entwicklungschef von Beko neben mir.
Ja.
Und ich sollte mal ihm ganz kurz mal auf Englisch meine Grundidee erklären. Da stand ich dann ziemlich in kurzen Hosen da. Er war dann sehr freundlich und sehr höflich und er hat gesagt, Sie werden es sich sehr gern näher überlegen. Ich schaue.
Wir schreiben es auf, beschäftigen uns später damit.
Ja.
Genau. Sehen Sie bitte von weiteren Rückfragen ab.
Ja. Sehr gut.
Schöne Message. Tschüss.
Ja, wer noch weiteres über Susanne und Dirk erfahren möchte, welche Küche Ihnen gefällt, welches Lieblingsgericht Sie gern mögen, die Hörer dürfen gerne dann Folge 37 hören, da haben wir das alles schon mal besprochen. Wir kommen direkt zur Küchenliebe-Party-Playlist und ich sage immer, die besten Feten finden in der Küche statt und Sascha sagt immer,
ja, sie enden in der Küche.
Sie enden in der Küche.
Jede Party endet in der Küche.
Genau, und Susanne und dir kam jetzt die Aufgabe oder die große Ehre, sag ich mal, unsere Küchenliebe-Party-Playlist zu befüllen. Das muss ein bisschen so ein schöner Party-Titel sein. Diese Liste unterhalten wir bei Spotify und bei Amazon und da wird das dann entsprechend zur Veröffentlichung mit eingefügt. Liebe Susanne, Ladies First, welche Titel gehören unbedingt auf so eine Playlist?
Ja, war gar nicht so einfach, bei eurer gut bestückten Playlist noch was zu finden, was nicht drauf ist. Ich habe mich für zwei Titel entschieden, die vielleicht verschiedene Generationen ansprechen. Ja. Mit Blick darauf, dass in ein paar Tagen Halloween ist, auch ein Lied ausgewählt, was auch in der Zeit danach noch gut passt. Michael Jackson Thriller ist ein absoluter Klassiker, der auf jede Party-Playlist gehört. Und mein anderes Lied wäre dann tatsächlich von Fettes Brot, Jein. Also ein Gruß geht raus an alle nordischen Kopfnicker. Ich glaube, das ist irgendwie ein Lied, was jeden auf die Tanzfläche bringt.
Großartig, passt. Astrein. Dirk, was hast du auf der Pfanne?
Ich habe ein bisschen in der Evergreen-Kiste gestöbert und habe etwas ausgesucht. Ein bisschen dark, aber finde ich extrem gut tanzbar. Ja. Finde ich jedenfalls. Zombie von den Cranberries.
Oh ja.
Hervorragend.
Ja. So, und das Zweite, jetzt kommt auch zum Abschluss meine offizielle Beschwerde an euch beide. Also die Sache mit dieser Party-Playlist, ne?
Oh.
Die hat echt Tücken. Ich habe nämlich gestern dann überlegt, gestern Abend, oh Gott, welchen zweiten Titel nehme ich denn? Und dann habe ich mich für einen entschieden und habe den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Losing My Religion von R.E.M. Das ist so ein Radio-Ohrwurm, ne? Ja, ich lag dann da, wollte einschlafen, Losing My Religion.
Ja, war ein absoluter Klassiker damals. Hast du mal dein Leben über da.
Sehr schön, aber der
Song. Top.
Also die beiden Titel, diesmal kein Matthias-Reim. Ich habe eure Empörung vom letzten Jahr noch gut in Erinnerung. Obwohl, ich habe geträumt von dir, würde dann ja auch da wieder reinpassen.
Um Himmels Willen. Und Opus Live ist ja auch schon drauf, ne? Sehr schön. Also, wir verabschieden uns. Also nochmal dicken Dank, Susanne, lieber Dirk. Das war ganz großartig. Toll, dass ihr wieder dabei wart. Endlich richtige Profis, ja, nicht nur so Hobbyjournalisten wie Sascha und mich. Das hat wieder Spaß gemacht. Wir werden veröffentlichen einen Tag vorm Tag der Küche. Und am Tag der Küche dürfen alle Küchenliebenden, Küchensuchenden rausgehen zum Küchenprofi und sich neue Küchen anschauen. Die Neuheiten werden vielfach schon platziert sein, werden als Verkaufsunterlage schon verfügbar sein, als Prospekt und bestellbar und so weiter. Und ganz bestimmt alle Teilnehmer beim Konzepttag der Küche haben wahrscheinlich ein kleines Präsent für euch. Es gibt ein Gewinnspiel und ja, ich würde mal sagen, geht raus und kauft schöne Küchen. Macht es euch, Hügge.
Sehr guter Abschluss.
Wunderbar.
Vielen Dank für die Einladung. Ihr wart wunderbare Hosts, wie immer.
Sehr schön,
hat Spaß. Dicken Dank an euch.
Danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Ganz liebe Grüße aus Bayern. Ciao, ciao.
Tschüss.
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 Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.